Vorderrheintal, sehr schön landschaftlich. Nachdem wir einige längere Spaziergänge mit den Kindern gemeistert hatten, habe ich gedacht, jetzt machen wir mal einigermaßen eine richtige Wanderung. Und wir wollten zum Tormühlpass hoch. 5 Stunden sollte man hin und zurück brauchen. Mit kleinen Kindern schon eine Herausforderung, das war mir klar. Bei strahlendem Sonnenschein liefen wir los, die Stimmung war gut. Sarah und Markus, unsere Kleinste, die habe ich vorher schon geimpft, habe gesagt, heute kommt es darauf an, dass ihr gute Wanderer seid. Okay, es fing sehr gut an, der Weg zog sich langsam über Almweiden nach oben. Die Kinder machten sich einen Spaß draus. Wer als nächster den Weidezaun aushängen darf, wer da als erster dran ist, ihr kennt es, Weidezaun aushängen, durchgehen, Weidezaun wieder einhängen, weitergehen. Sarah wollte ein guter Wanderer sein und bleiben. Trotzdem musste ich sie noch eine halbe Stunde tragen. Da war nichts mehr zu machen und das war bei den Mädchen damals so, die ist vorwärts gelaufen auf der Ebene, die ist den Berg runtergelaufen, aber wenn es den Berg raufgegangen ist, war nichts zu machen. Ich musste sie tragen. Das Tempo wurde langsamer, wir mussten öfter Pause machen. Wir waren dann gut 3 Stunden unterwegs und es ging immer noch bergauf. Von der Passhöhe war noch nichts zu sehen. Nach knapp 4 Stunden Fußmarsch war es noch nicht anders. Wir beschlossen, eine längere Vesperpause einzulegen. Das ist in solchen Situationen manchmal das Rettende. Wir waren drauf und dran, unsere Bergwanderung an dieser Stelle abzubrechen. Für mich wäre die Enttäuschung groß gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dann vorgeschlagen, wir laufen noch eine Viertelstunde weiter. Und wenn dann der Pass nicht kommt, dann brechen wir tatsächlich ab. Wir liefen langsam weiter. Als wir 2 bis 3 Kehre dann weitergelaufen waren, waren wir tatsächlich auf der Passhöhe. Wir hatten es geschafft. Wir hatten keine 10 Minuten gebraucht. Die Freude war groß. Und die Kinder sind heute noch stolz, dass sie das damals geschafft hatten. Besonders Sarah meinte, gell Papa, ich bin ein guter Wanderer. Obwohl ich sie 4 Stunden den Berg hochgetragen hatte. Der Abstieg ging dann doppelt so schnell und ich musste denken, um was hätten wir uns gebracht, wenn wir noch 4 Stunden vor der Passhöhe aufgegeben hätten. Heute werden wir als Gemeinde und als Leute, die zu Jesus gehören, daran erinnert, dass wir unterwegs sind. Unterwegs in einer Welt, die eben ist, wie sie ist. Nicht einfach. Unterwegs auf das verheißene Ziel, den neuen Himmel und die neue Erde. Und der Weg dorthin ist vergleichbar mit einer Bergwanderung. Es ist kein ebener Weg. Es kostet Anstrengung und Überwindung, von Kurve zu Kurve weiterzugehen. Billige Vertröstungen sind manchmal aus psychologischen Gründen nicht schlecht, bringen aber keinen Schritt weiter. Wirkliche Hilfestellung ist gefragt und ehrlicher Zuspruch ist angesagt. Gott sei Dank, dass es diese Hilfestellung gibt auf der Bergwanderung in den Himmel, in Gottes neue Welt. Ich lese aus der Abschiedsrede von Jesus aus Johannes 16, Vers 26 bis 33. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen, ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Sprechen zu ihm seine Jünger, siehe, nun redest du frei heraus, nicht in einem Bild. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr. Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet an jeder in der Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Auf der Bergwanderung in den Himmel sind wir ganz getröstet. Jesus ermutigt uns auf diesem Weg in dreifacher Weise. Erstens, du sollst nicht müde werden. Das Zweite, du darfst Zeuge sein. Und das Dritte, ich bin bei dir, denke daran. Jesus bereitet in diese Verse seinen Abschied von seinen Jüngern vor. Und Abschied nehmen ist in aller Regel schwer. Aber sein Abschied schließt die Verheißung des Heiligen Geistes als Fürsprecher und Begleiter mit ein. Jesus lässt seine Leute eben nicht allein. Er schenkt den Heiligen Geist, der hier als Tröster beschrieben wird. Der griechische Begriff für Tröster kann auch mit Fürsprecher, mit Anwalt, mit Beistand übersetzt werden. Jesus möchte seine Leute nicht in ein großes Loch fallen lassen, sondern er lässt sie in der Erwartung zurück, dass sie einen großartigen Beistand bekommen werden. Und seit Pfingsten, seit dem ersten Pfingsten ist dieser Beistand da. Jeder, der an Jesus glaubt, darf den Beistand des Heiligen Geistes erfahren. Und er gibt keine billige psychologische Vertröstung, sondern wirklichen Trost. Er wird hier von Jesus als der personifizierte Tröster bezeichnet. Und Jesus macht uns auch nichts vor im Blick auf den Weg seiner Gemeinde oder persönlich im Blick auf unser Christsein. Es ist ja vergleichbar mit einer anstrengenden Bergwanderung. Wir stehen in der Gefahr, müde zu werden oder gar aufzugeben. Und der Wind kann uns manches Mal arg ins Gesicht blasen. Momentan bläst er uns Christen in Westeuropa, in Deutschland nicht ins Gesicht. Aber wenn ich an Christen in Afghanistan, im Iran oder in anderen Ländern der muslimischen geprägten Welt denke, dann sieht es ganz anders aus. Trotzdem gibt es auch bei uns genügend Faktoren, die uns müde werden lassen. Da kann die lebendige Beziehung zu Jesus absterben. Da kann der Glaube zur Tradition werden. Da können Gottesdiensttermine zu lästige Pflichttermine werden. Ach, soll ich da schon wieder nachgehen, um mich sehen zu lassen? Da können familiäre Sorgen und Nöte oder berufliche Verpflichtungen den frischen und fröhlichen Glauben an Jesus veröden lassen. Das kann so sein, das muss aber nicht so sein. Und selbst wenn es so geworden ist, dann muss es nicht so bleiben. Deshalb hat Jesus uns den Tröster, den Heiligen Geist geschenkt. Er möchte nicht, dass wir müde werden und unser Glaubenslicht ausgeht. Der Heilige Geist lullt uns gerade nicht ein. Er ist ein Geist der Wahrheit, der immer wieder unseren Schaden aufdeckt. Und genau an dieser Stelle fängt ehrlicher Trost an. Nicht da, wo man sagt, ach meine Güte, es ist doch alles halb so schlimm. Nicht der Rede wert, sondern da, wo man ehrlich die wunde Stelle aufdeckt. Deshalb wird der Heilige Geist von Jesus als Tröster bezeichnet, weil er nicht nur aufdeckt, sondern weil er uns helfen will. Er will unser Anwalt, unser Beistand, unser Fürsprecher sein. Er macht uns Jesus groß, seine Vergebung, seine Liebe, seine Barmherzigkeit und er führt uns immer wieder zurück zur Quelle, zum frischen Wasser, zur lebendigen Beziehung zu Gott und zu Jesus. Deshalb sind wir auf diesen Tröster angewiesen. Wir kommen ohne ihn nicht durch. Wir erreichen von uns aus die Passhöhe des ewigen Lebens nie und nimmer. Wir werden müde und kehren um. Dass das nicht so ist, deshalb haben wir den Heiligen Geist als Tröster, als Fürsprecher, als Beistand, als Begleiter auf dem Weg des Lebens. Und er tritt für uns ein, wenn der böse Feind uns verklagt. Das ist ja so ein Fiesling, der uns zuerst Mut zur Sünde macht. Und dann, wenn er sie getan hat, dann verklagt er uns und sagt, was und du? Und du willst Christ sein. Lass es doch bleiben. Jesus hält uns die Vergebung vor Augen, da wo der Teufel uns unsere Schuld als unvergebbar vor Augen malt. Auf diesen Tröster sind wir angewiesen und auf diesen Tröster ist Verlass. Das ist das Großartige im Christsein, dass wir nicht billig vertröstet werden, sondern den Tröster mit seinem Trost erfahren können. Und deshalb braucht man nicht schlapp machen, auch wenn der Weg zur Passhöhe manchmal schmal, steil und steinig ist. Das Zweite, du darfst Zeuge sein. Die Folge des Trostes durch den Tröster ist Trösten. Wer den Beistand, die Hilfe, die Fürsprache durch den Heiligen Geist erfährt, der kann es nicht für sich behalten. Getröstete müssen andere trösten. Wenn der Heilige Geist mich von der Wahrheit überzeugt, von der Wahrheit im Blick auf meine Schuld, von der Wahrheit im Blick auf das Geschenk der Vergebung durch Jesus, dann kann ich diesen Trost hineinsagen in die Trostlosigkeit unserer Zeit. Dann muss ich sagen, dass Gott der Richtige ist, der Gott allen Trostes, der mich in jeder Situation trösten kann. Denn Trostlosigkeit ist ja überall all da, wo man mit dem Gott der Bibel und dem Heil in Jesus nichts oder nichts mehr anfangen kann. Und das ist das Problem heute. Wo man sich von Gottes Wort und Jesus Christus verabschiedet, da fängt man sich die Trostlosigkeit an. Das ist die eigentliche Not unserer Gesellschaft bis in kirchliche Kreise hinein. Wenn das so weitergeht, dann wird Kirche Trostlosigkeit pur oder wie es mal ein Freund von mir formuliert hat, organisierte Belanglosigkeit. Und das sage ich jetzt nicht mit Häme in Richtung Volkskirche, sondern auch uns als süddeutsche Gemeinschaft. Wir wollen nicht organisierte Belanglosigkeit sein oder werden. Das wäre verheerend. Es geht nicht anders, wenn wir nicht mehr mit der Gegenwart unseres Herrn und mit dem Wirken des Heiligen Geistes rechnen und von der Glaubwürdigkeit der Bibel nicht mehr überzeugt sind, dann macht sich personifizierte Trostlosigkeit breit. Es kann gar nicht anders sein. Wenn der Gott allen Trostes uns in Jesus, den Heiligen Geist, als personifizierten Tröster sieht, dann werden wir diesen Trost annehmen. Sonst bleibt die Trostlosigkeit. Denn wir können nur trösten, wenn wir selber getröstet sind. Nur Getröstete können andere trösten. Auch wenn wir das vielleicht manchmal gar nicht so wahrnehmen und wir sind Zeugen dieses Trostes und unsere Erfahrungen an dieser Stelle werden wir nie für uns behalten können. Unser Leben wird Bände sprechen. Und es kommt dabei gar nicht darauf an, dass wir fromme, tolle Heldengeschichten weitererzählen. Darauf kommt es nicht an. Das will die Welt nicht hören, sondern darauf, dass wir ehrlich davon reden und dazu stehen, wie wir konkret den Beistand und die Hilfe des Trösters erleben, was wir an Jesus haben und warum wir gerne als Christen leben. Und das ganz konkret mit unseren Erziehungsproblemen, in Eheschwierigkeiten, bei unseren Fehlern, die wir machen, die uns am Arbeitsplatz unterlaufen. Wir sind doch keinen Deut besser als andere, aber wir haben es besser, weil wir diesen Beistand haben. Du darfst Zeuge sein, nein, du wirst Zeuge sein, nicht weil du so ein toller Christ bist, nein, gerade deshalb nicht, sondern weil wir auf der Bergwanderung in den Himmel ganz getröstet sind. Und unsere Sarah meint bis heute, sie wäre damals ein guter Wanderer gewesen, obwohl ich sie 4 Stunden getragen habe. Sei es drum, sie konnte nicht anders. Und es ist auch nicht entscheidend, ob wir uns als gute oder als weniger gute Christen verstehen. Entscheidend ist, wenn wir nicht mehr laufen können oder laufen wollen, dass wir uns dann eben tragen lassen. Und genau von dieser Erfahrung leben wir und dürfen wir ehrlich bezeugen. Ich konnte nicht mehr und da hat er mich getragen. Das ist ehrliches Zeugnis. In diesem Sinn können wir Zeuge sein. Persönliche, fromme Erfolgsstorys sind nicht gefragt. Wir dürfen bezeugen, wie der dreieinige Gott aus unserem Leben etwas macht und ihm die Ehre geben. Das dritte, ich bin bei dir, denke daran. Aber was passiert, wenn es ganz eng wird? Wenn es in der Atomunfallsprache zu sagen, wenn ein Super-GAU passiert, der größte anzunehmende Unfall, ein Tschernobyl, ein Fukushima, in meinem persönlichen Leben, wenn mir der liebste Mensch genommen würde, wenn mir andere liebgewordene Christen im Stich lassen, wenn ich wegen meinem Glauben den Arbeitsplatz verlieren würde, wenn ich meine Heimat verlassen müsste, was wäre dann? Dann legen richtige Christen die Ohren an, dann wird sich die Spreu vom Weizen trennen, dann scheiden sich die Schafe von den Böcken. Nein, eben nicht. Nicht die Starken und die Unverwüstlichen, die christlichen Kampfschweine kommen durch. Jesus sagt in diese Situation hinein, am Schluss seiner Abschiedsrede, etwas ganz anderes, nämlich das Trostwort: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus gesteht uns zu, dass wir weiche Knie brauchen. Er gesteht uns zu, dass wir lange in der Trauerarbeit verharren und da lange brauchen. Er gesteht es uns zu, dass die Angst in uns aufkommt, wenn es ganz eng wird. Er sagt, das gehört zu den Gegebenheiten in unserer Welt. Aber er sagt dann weiter, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich bin bei dir, denk dran. Ich bin bei dir durch den Tröster, auch im Supergau. Auch in den größten Bewährungsproben des Glaubens, in den steilsten und schwierigsten Abschnitten auf der Bergtour in den Himmel. Nein, nicht die Starken kommen durch. Nicht die, die die Ohren anlegen, nicht die christlichen Kampfschweine, sondern alle, die in ihrer Hilflosigkeit, in ihrer Schwachheit, in ihrer Not sich an den Gott allen Trostes klammern. Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Auf der Bergwanderung in den Himmel sind wir ganz getröstet. Das hat Jesus in seiner Abschiedsrede von seinen Jüngern damals deutlich gemacht. Und darauf dürfen wir auch heute bauen. Wir brauchen die Bergwanderung nicht ermüdend aufgeben, auch wenn es keine einfache Tour ist. Wir haben den Heiligen Geist als Tröster, der unser Fürsprecher, unser Anwalt, unser Beistand ist. Und wir können auf dieser Tour sogar noch Zeugen sein. Das ist keine zusätzliche Last, sondern eine ehrliche Zustandsbeschreibung, wie der Tröster uns trägt. Und dann, wenn es ganz eng wird, sagt Jesus zu mir, ich verbürge mich für dich. Selbst in der größten Angst sorge ich dafür, dass du getröstet bist. Ich möchte an dieser Stelle an Bernhard Rebs erinnern. Manche kennen ihn, den ehemaligen Leiter der Klostermühle, einer Bibelschule, der Fackelträger, der nach einem schweren Unfall, es war wohl ein Autounfall, wochenlang im Koma lag, zum Krüppel geworden war und wieder sprechen lernen musste, wie ein Kind. Er hat dann auch später immer wieder um Worte gerungen, weil sie ihm einfach nicht gekommen sind. Wie er dann diesen Supergau seines Lebens und seine persönlichen Erfahrungen ausgedrückt hat, das kommt jetzt in dem Lied zum Ausdruck, das wir jetzt dann gleich singen werden. Ich meine, er hat es nicht selber gedichtet, sondern er hat es in dieser schweren Zeit einfach auf sich bezogen, dieses Lied. Ich zitiere nur den ersten Vers und dann singen wir es gemeinsam. Ich bin bei dir, wenn die Sorge dich niederdrückt, wenn dein Leben so sinnlos scheint, dann bin ich da. Ich bin bei dir, auch wenn du es nicht glauben kannst, auch wenn du es nicht fühlen kannst, dann bin ich da. Und jetzt singen wir das Lied.
Was du brauchst Tag für Tag. kannst meinem Wort vertrauen und du wirst sehen, wie ich dich führe, Schritt für Schritt. Hab keine Angst, wenn du nachts nicht mehr schlafen kannst, wenn du grübelst, was morgen wird, dann hast doch mich. Hab keine Angst, auch wenn andere nicht zu dir stehen, wenn du meinst, dass du wertlos bist, ich liebe dich. Und ich hab alles in der Hand, kenn dein Leben sehr genau. Ich weiß um alles, was du brauchst, Tag für Tag. Hab keine Angst, ich liebe dich. Du kannst meinem Wort vertrauen und du wirst sehen, wie ich dich führe, Schritt für Schritt. Oh, welch ein Tag, wenn dein Leben sein Ziel erreicht, wenn wir uns gegenüberstehen und du bist hier. Oh, welch ein Tag, wenn die Trauer der Freude weicht und dann war was verwirrend schien, der Weg zu mir. Dann wirst du staunend mit mir sehen, alles Ende und Beginn, mit mir bei einer deiner Tage unbekannt. Und du wirst glauben und verstehen, alles hatte seinen Sinn. Und du wirst sehen, ich hatte alles in der Hand.